Wenn wir bei der beruflichen Bildung landen, würde ich zwei Kernstrategien fahren. So viele digitale Tools wie möglich funktional einsetzen und sie gleichermaßen zum Reflexionsanlass dafür zu nehmen, im konstruktiven Sinne Abstand von digitalen Tools zu nehmen, wenn ich sie gerade nicht nutzen will. Das müssen eigentlich die zwei, also es muss umzingelt werden. Klingt erstmal paradox. Also ich hole mir mehr von der Droge rein, um sie auf anderer Ebene kürzer zu halten. Aber anders wird es nicht gehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, ihr seht schon, wir sind das fünfte und letzte Mal sozusagen hier im Lab on Tour von Digitalize SWF. Unsere tolle Reihe Industrie meets Wissenschaft geht jetzt langsam zu Ende und wir haben nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema in dieser letzten fünften Folge für euch vorbereitet. Wir sprechen über die Akzeptanz und Wirksamkeit von KI-gestützter Diagnostik in der beruflichen Bildung. Ich finde, es klingt erstmal relativ kompliziert oder komplex, aber das hat man ja auch gerne in der Wissenschaft, dass man mal so eine schöne These aufstellt, die erstmal keiner versteht und dann geht es eben tiefer rein. Deswegen auch dafür haben wir natürlich einen tollen Gast bei uns, der da ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Bei mir ist Dr. Alexander Martin. Er ist Professor für Medienpädagogik mit dem Schwerpunkt Mediendidaktik im Fachbereich Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften der Fachhochschule Südwestfalen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Wie immer an der Stelle nochmal kurz für euch der Hinweis, auch die Folge gibt's wieder als Video bei YouTube zu sehen. Schaut da gerne nochmal vorbei, damit ihr noch so einen letzten Blick auf diesen tollen Truck hier werfen könnt. Genau. Alex, ich habe jetzt gerade schon mal den akademischen Titel und Grad und alles vorgelesen. Mhm. Jetzt darfst du uns mal erzählen, was heißt das eigentlich, was machst du in deiner täglichen Arbeit und worum geht's bei deiner Forschung und bei deinen Themen?
Ja, in den Arbeitsfeldern, die ich vertreten darf bei uns an der Hochschule, Mediendidaktik ist der Titel, geht es im Wesentlichen um Fragen im Kontext des Lehrens und Lernens im Lichte von Medien. Das sind nicht nur digitale Medien, da landet man ja relativ schnell, wir heute vermutlich auch, aber tatsächlich auch Fragen von Lernmaterialeinsatz im Kontext, das ist mein Schwerpunkt, Schule, Schulbücher, analoge Medien, also alles, was in irgendeiner Form vermittelnd dazu beitragen kann, dass Menschen etwas lernen sollen. Mhm. Das sind die Schwerpunkte, die ich vertrete. Mhm. Und mein eigener Praxiskontext, mein Bezugskontext war mal die Schule, ist es in Forschung immer noch. Und darum richtet sich der Blick tatsächlich auch oftmals auf Schülerinnen und Schüler. Und das trifft dann ja auch die berufliche Bildung. Also insofern sind das die Felder.
Wollte ich jetzt gerade sagen, wir haben es schon im Vorgespräch so ein bisschen gehabt. Ja, Schule ist das eine Thema, aber am Ende geht es um Lernen im Allgemeinen erstmal, um darum, wie man da auch die Medien eben entsprechend einsetzen und nutzen kann. Von daher hat es nachher eben auch für die berufliche Bildung die entsprechenden Auswirkungen.
Absolut. Also wir wissen ja tatsächlich, dass wir mit dem Kontext Schule, und insofern ist das, glaube ich, für den Kontext Wirtschaft und Industrie ohnehin ganz interessant, den Blick darauf zu richten. Wir haben kein besser untersuchtes Feld als das Lernen von Schülerinnen und Schülern. Das liegt ganz einfach daran, dass wir es mit einer Institution zu tun haben, in der wir strukturell seit vielen Jahrzehnten Menschen zwingen. Mhm. Von daher haben wir ein hervorragendes Forschungsfeld. Und da Lernprinzipien relativ übertragbar sind in ihren Grundzügen, dann natürlich kontextsensibel überlegt werden muss, was denn eigentlich trägt, eignet sich das Feld meines Erachtens tatsächlich auch, um es in die mir, das muss ich ganz klar einräumen, ansonsten natürlich erstmal fremden Kontexte der Industrie, das ist nicht mein Bezugskontext, zu überführen.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com/Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Perfekt, vielen Dank für die Einführung und fürs Erklären, worin du quasi tätig bist. Jetzt habe ich ja zum Kennenlernen immer noch mal eine Frage für jeden mitgebracht. Ich habe zwar schon eine Vermutung, was deine Antwort wäre, aber wenn du nicht Professor geworden wärst, was wäre denn dein anderer Traumberuf vielleicht gewesen?
Ja, fast zweigeteilt, muss man sagen. Beide auf Ranking Nummer 1 und in beiden hatte ich mal meine Füße. Das eine ist Lehrer, das ist nachvollziehbar, und das andere wäre tatsächlich Offizier. Also ich gehöre noch in die Generation, die Grundwehrdienst leisten durfte. Mhm. Das habe ich auch getan und das hätte auch durchaus in eine berufliche Laufbahn münden können, bin dann aber nochmal abgezweigt in Richtung Schule, Lehrer geworden und nie in der Schule gelandet und dann in der Hochschule geblieben.
Mhm. Sehr schön. Na, das ist auf jeden Fall Auf jeden Fall wären Alternativen da gewesen, sozusagen.
Es hätte welche gegeben, ja. Ob die dann getragen hätten, hätte man hinterher gesehen, aber jetzt ist es so gekommen und das ist auch ganz gut so.
Ich wollte gerade sagen, das passt, glaube ich, ganz gut so. Wie sieht's denn jetzt aus? Ich meine, ich habe gerade schon gesagt, dieses Thema scheint mir erstmal relativ komplex. Was ist denn KI-gestützte Diagnostik und was hat es mit Bildung zu tun? Können wir da vielleicht mal anfangen?
Ja, vielleicht klammern wir es ein bisschen auf. Also im Wesentlichen reden wir ja über künstliche Intelligenz. Das würde ich jetzt mal gar nicht so weit aufmachen, das Feld, weil es vermutlich an der einen oder anderen Stelle auch schon passiert ist, jetzt im Rahmen dieser Reihe und auch so allmählich auf so etwas wie ein Common Sense stößt. Also es gibt so ein bisschen mehr als Küchenhypothesen, die dann doch jede und jeder hat, was KI denn eigentlich sein könnte. Wir sind ja stark von ihr umgeben. Wir hier in diesem Kontext der Diagnostik im Feld der Bildung sprechen im Wesentlichen über KI-gestützte Tools, also Tools, die auf KI-Anwendungen Bezug nehmen zum Zwecke des Lernens. Das heißt, also kannst du dir einfach so vorstellen, Lernerinnen und Lerner geben in dieses Tool etwas ein, was gerade Lerngegenstand ist, machen wir mal einfach, ich will eine Sprache lernen, füllen einen Lückentext aus und KI-gestützt wird erkannt, also nicht nur, was ist richtig und was ist falsch, das konnten Programme vor 20 Jahren auch schon, sondern was ist das spezifische Lernmuster desjenigen, der da gerade etwas eingibt.
Also und welche Fehler macht er zum Beispiel besonders häufig?
Welche Fehler besonders häufig? Besonders ganz genau, richtig. Also im Prinzip gibt es eine sehr schlüssige, unmittelbare Rückmeldung und Reaktion, also eine adaptive Anpassung der Software und des Lernangebots, weil sich zum Beispiel der Lückentext im Niveau entweder verringert oder erhöht und dergleichen mehr, sodass es tatsächlich personalisierter ist als etwas, was irgendeine Lehrkraft oder eine Lehrperson oder ein Lehrender von vorne für 20, 30 Menschen parallel steuern könnte. Also im Prinzip machen diese Tools das, was gute Pädagoginnen und Pädagogen auch versuchen würden, nämlich so bindifferenziert wie möglich ein Angebot zu machen. Und über diese Art von Tools im Kontext der Bildung sprechen wir. Vielleicht als Letztes, wenn ich das noch nachschieben darf, Diagnostik steckt da ja auch drin. Da geht es nicht nur um die Selbstdiagnostik der Lernerinnen und Lerner, die dann ein Angebot bekommen, sondern natürlich auch um so eine Art Meta-Überblick für die Lehrenden. Also wenn wir uns den klassischen Lehrer vorstellen, der dann eine systematische Rückmeldung über seine Lerngruppe erhält, wo steht die eigentlich? Wo steht die der Einzelne? Und wie ist das eigentlich abzugrenzen vielleicht von vergleichbaren Lerngruppen? Also so ein Stück weit auch, das ist in Schule immer nicht so hoch gehangen, aber am Ende ist es das. Es ist ein kompetitives Feld, also um sich auch einzuordnen, wo stehen wir denn eigentlich mit unserem Leistungsstand mit Blick auf andere? Und da wird's sehr potenzialträchtig, aber auch gleich sehr kritisch, weil wir da natürlich über Fragen des Datenschutzes sprechen und der Frage von, also was wird da eigentlich an Leistung memoriert? Wer kriegt eine unmittelbare Information?
Wie zuordnenbar ist es nachher auch der einzelnen Person?
Wie zuordnenbar ist es der einzelnen Person, der gleich mehr, also all diese Fragen, man muss das deutlich sagen, verhindern momentan sicherlich auch ein Stück weit das transformative Potenzial, was mit diesen Tools verbunden ist, aber vielleicht ist es auch ganz gut so, dass das so ist. Es ist eine offene Frage, die wird man nicht klar beantworten können, ist stark normativ gerahmt. Also ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage, die weit über Lernkontexte hinausgeht. Wie wollen wir, in welchem Verhältnis wollen wir eigentlich zu unseren Daten stehen, wenn sie digital verfügbar sind und KI-gestützt sind?
Das ist ja heute schon so im Netz, dass man gerne sagt, ja, das ist kostenlos. Du musst nur deine Daten da lassen. So, genau, da kann man sich auch fragen, ist Daten halt eine neue Währungsform?
Das ist genau richtig, was du sagst, meines Erachtens. Also der größte Trugschluss ist zu glauben, dass das Internet frei und kostenlos wäre. Nein, genau, wir zahlen jeden einzelnen Klick, den wir machen. Und ich gehöre da eher zu denjenigen, die es pragmatisch sehen und sagen, so hat sich diese Infrastruktur entwickelt. Und das ist sie. Also ist es, glaube ich, für diese Kontexte ganz gut und sinnvoll, zu schauen, wo wir Potenziale haben, mit denen wir vielleicht ganz gut arbeiten können. Und dafür werden wir einen Preis zahlen müssen. Also zu glauben, es gäbe gewissermaßen reformpädagogische Idealfreiheiten bei gleichzeitigem Transformationspotenzial KI-gestützter Hochfrequenztechnologien, wird nicht funktionieren. Also insofern braucht es Mittelwege. Alle Perspektiven sind gerechtfertigt. Ich vertrete den Standpunkt, dass wir gut beraten wären, auch so im Sinne der internationalen Anschlussfähigkeit in unterschiedlichen Systemen, dieses Potenzial zu nutzen. Und zwar vor allem im Sinne der Lernerinnen und Lerner. Wir können gerade in bildungsbenachteiligten Milieus fast keine spezifischeren Rückmeldungen geben, als wenn wir eins zu eins wissen, wo mit Blick auf einen bestimmten Fachgegenstand der Hase im Pfeffer liegt. Von daher, ich wäre dafür.
Ich arbeite im Marketing. Ich bin voll dafür, dass wir Daten sammeln. Aber ich verstehe natürlich, gleichzeitig bin ich natürlich auch die Erste, die alle Cookies ablehnt und so weiter, weil ich weiß, was dahinter steckt und so. Deswegen. Ist immer ganz spannend. Da muss man sich einfach, ich glaube, die Bewusstsein dafür zu schaffen und einfach auch klar zu machen, wie du sagst, was das heißt, wenn man sich in diesem Umfeld bewegt, was man, womit man da zahlt und wie das da funktioniert. Das ist, glaube ich, ist also auch Medienkompetenz, sage ich jetzt mal, nachher eine wichtige Frage.
Absolut. Ja. Und vor allem auch die Bereitschaft anzuerkennen, dass wir vielleicht ein Stück weit stärker noch eigene Plattformen in Bildungssystemen auch akzeptieren müssen, die sich dann im Interface sicherlich so von den Oberflächen unterscheiden, in denen wir uns privat bewegen. Also das wird am Ende nicht so aussehen wie Instagram, wenn wir über Moodle sprechen, wenn wir über andere Administrations- oder Lernsysteme sprechen, die aber, wenn sie gut genutzt werden, ein ähnliches Potenzial haben können. Ja. Und dann haben wir auch das Cookie-Problem nicht, weil das muss ich auf einer Intranet-Infrastruktur gar nicht erst beantworten.
Das also, ist dann wieder anders.
Ganz genau, richtig. Ja, und ich glaube nochmal, das muss einfach vorausgeschickt werden, damit wir nicht zu pauschal werden. Es ist ein großer Unterschied, ob wir über minderjährige Lernerinnen und Lerner im Pflichtschulwesen sprechen oder über fortgesetztes berufliches Bildungslernen, das ja ein Stück weit eine freiwillige Entscheidung ist, weil ich ein duales Studium studiere, weil ich studiert habe und dann in die Betriebe gehe oder weil ich eine duale Ausbildung mache.
Ja, oder weil eine neue Technologie schräg von der Seite reinkrätscht und ich mich vielleicht weiterbilden muss.
Fort und weiter. Lebenslanges Lernen, sicherlich einer der großen Gründe irgendwie, warum wir es stärker machen müssen, digitale Transformation und genau das, was du gesagt hast. Also genau, Cookies nicht mögen, klingt so selbstverständlich, aber ist ja recht gut untersucht. In der Regel wird es akzeptiert und zwar alles, blind.
Ja, wie gesagt, im Marketing sind wir dankbar dafür. Aber
kann ich sehr gut verstehen und kann auch die unterschiedlichen Domänen erkennen, dass es eine Motivlage gibt, von der man sich wünscht, darauf zurückzugreifen. Das ist ja, ich finde auch erstmal grundsätzlich legitim, dass jede Krankenkasse für sich ein Interesse daran hätte, so individuell wie möglich gesundheitsbezogene Daten zu haben. Ich glaube auch hier, wir sind insgesamt besser daran beraten, wenn wir diese Felder nutzen, Lernerinnen und Lernern zu vermitteln, sich selbst ermächtigen zu müssen. Zu glauben, wir könnten es regulieren und durchsteuern, wird sicherlich nicht funktionieren. Also sowohl bei KI-Tools als auch in der digitalen Infrastruktur insgesamt.
Jetzt hast du schon gesagt, dein Schwerpunkt ist eigentlich eher die Kinderbildung, sag ich jetzt mal, oder die jugendlichen Bildung sozusagen. Wir wollen ja heute das nochmal ein bisschen mehr auch im Kontext der beruflichen Bildung anschauen. Du hast schon, habe ich glaube ich am Anfang auch schon gesagt, und du hast auch im Vorgespräch nochmal erwähnt, so dieses Lernen und Bildung ist erstmal ein generelles Thema, das hat erstmal nichts mit Alter zu tun. Was sind denn da so Prinzipien, vor allem wenn wir jetzt vielleicht auch in die moderne Welt, sage ich jetzt mal, schauen, du hast schon gesagt, nur weil ich jetzt lerne, heißt es ja nicht, dass ich jetzt nur noch mit dem Tablet da sitze, sondern Papier und Stift sind auch Medien, können auch ihre Berechtigung haben. Was würdest du sagen, was sind da gerade so die wichtigsten Dinge, die man da beachten sollte, auch im beruflichen Kontext bei der Bildung? Also ist es nachher der Medienmix? Ist es nachher vielleicht die Konzentration dann doch Richtung Medien im Sinne von digitale Medien? Oder was ist da so dein Erfahrungsschatz? Ja.
Also da braucht sogar gar keinen ganz subjektiven Erfahrungsschatz, sondern wir haben mittlerweile hinreichend viele Evidenzen eigentlich, auf die wir uns stützen können,
noch
zu sagen,
besser.
Was genau, noch besser, was trägt eigentlich, dann ist es nämlich weniger Meinung, sondern eher Faktum. Und da können wir sehr deutlich sagen, also es gab sicherlich für eine Dekade eine krasse Überschätzung der Potenziale, die mit digitalen Tools verbunden sind. Zwar auf einer Ebene, weil man immer angenommen hat, das ist auch wirklich alles transformativ. Also es entstünde wirklich irgendeine neue Form des Lernens, die dann auch gleichzeitig besser ist. Und das ist sicherlich der lerntheoretische Trugschluss, zu glauben, dass, weil es neu ist, weil es anders ist, es auch gleich besser ist. Was heißt besser in unseren Kontexten? Wirkungsvoller. Also das heißt, der Gegenstand, um den es geht, wird danach besser auf den Ebenen des Wissens, die relevant sind, durchdrungen. Ich kann ihn besser wiedergeben, ich habe ihn verstanden, ich kann ihn anknüpfen an Vorwissen, ich kann ihn transferieren auf andere Gegenstände, also so klassische Lernfelder, die wir in Kompetenzbereichen fassen können. Und das ist erstmal nicht per se der Fall. Und da muss man tatsächlich am einzelnen Gegenstand ausrichten, wo liegt dieses Mehrpotenzial und wo liegt es nicht. Ich mache ein ganz pragmatisches Beispiel, an dem man es, glaube ich, gut festmachen kann, weil es in den unterschiedlichsten Bildungskontexten von der Grundschule bis zur Fortbildung gerne gesetzt ist. Typische Phasen, in denen Gegenstand erarbeitet oder vorgestellt wurde von der lehrenden Person, dem Referenten, dem Fortbildner. Und es geht dann darum, in einer kleineren Gruppe eine Position zu etwas zu entwickeln. Mhm. Ein Fallbeispiel, dann soll ich dazu eine Position entwickeln, es soll in der Gruppe diskutiert werden und am Ende soll diese Diskussion in Form von Ergebnissen vorgestellt werden. Das macht man gefühlt von der Klasse 2 bis zur Klasse 13
über.
Genau, richtig. In jedem Kontext. Unis machen das, Hochschulen machen das. Also das ist relativ pragmatisch. Und man weiß recht gut untersucht, dass in diesen Gruppengefügen ziemlich schnell unterschiedliche Zugriffsformen eine Rolle spielen, nämlich im Blick auf die Frage, wer setzt und platziert eigentlich die Meinung. Das kennen wir, glaube ich, auch alle aus unseren eigenen Erfahrungen, die wir hatten oder regelmäßig machen, dass man gerade in Klassenverbänden, in denen diese Gruppen permanent homogen und gleich bleiben, ist eigentlich schon immer klar, wer das setzt.
Ja,
und
da gibt es die Rollen, die man dann
ganz
irgendwann
genau,
hat.
Klar verteilte Rollen und da sind übrigens auch Klassenlehrerurteile ziemlich konsistent, die können das sagen. Also schon nach kurzer Zeit können Klassenlehrer ganz verlässlich, also die Zahlen sind, also es ist mit hoher Signifikanz sagen, also sozusagen, das ist die Meinung von ihr oder ihm, sozusagen, und alle anderen sagen, das ist das Ergebnis der Gruppe. So, und das soll erstmal wertfrei formuliert sein. Das geht aber völlig am eigentlichen Ziel dieser Arbeitsphase vorbei. Mhm. Ziel und Gegenstand dieser Methode mit Blick auf das Lernen wäre es ja gewesen, so etwas wie Meinungsvielfalt zu erzeugen, sich in Resonanz zu bringen,
eine eigene Meinung zu bilden,
auch sich in Gegenrede zu üben, aber auch auf Gegenrede einzugehen. Also all das, was wir eigentlich so an Diskurspotenzial, ich glaube, dieser Tage ja auch nochmal mit Hochdruck als Bedarfsfeld eigentlich
Kompetenz, die wir alle brauchen.
Ja, ganz genau, richtig. Ja. Die sicherlich herausfordernd ist. Gutes Beispiel dafür, und wir wissen, dass in diesen analogen klassischen Formaten, also jetzt setzt euch mal dahin, irgendwie macht ein Plakat, geht das vollständig unter. Und da können wir sehr deutlich, also für das Feld Schule ist das gut untersucht, sagen, dass der Einsatz digitaler Tools, in denen ich anonym eine Meinung formulieren kann, also gibt es eine Reihe von, also Mentimeter und fortgesetzt würde jetzt mal irgendwie nicht aus der Schatulle, was es da an Tools gibt, das kann man sich, glaube ich, denken oder schnell finden. Aber die Logik dieser Tools ist eine, die zu substanziell breiter gesehenen Meinungen führt. Mhm. So, und das ist erstmal nur ein Einfalls. Es ist ein kleiner Mikromoment dessen, worum es eigentlich geht. Aber es ist ein, finde ich, ganz pragmatisches Beispiel, von dem wir klar wissen, da hat der Einsatz eines digitalen Tools einen wirklich substanziellen Mehrwert. Sozusagen auf die Bereitschaft und die Fähigkeit, die eigene Meinung in der Logik einer Gegenrede überhaupt erstmal sichtbar zu machen.
Erstmal zu platzieren,
was ein ganz zentrales Lernziel ist. Und dann geht es natürlich weiter. Also die Frage, wie kann ich sie ausdifferenzieren, dazu brauche ich dann vielleicht kein Tablet, vielleicht auch keine KI, sondern das funktioniert dann vielleicht wieder im Klassengespräch oder im direkten Gespräch.
Und manchmal einfach mal machen, üben.
Oder einfach mal machen und so weiter. Aber dieser kleine Mikromoment als ein methodisches Setting beim Lernen, können wir klar sagen, das ist eigentlich das, worum es geht. Wenn wir diese Situationen erfassen, von denen wir sagen, das ist nicht nur funktionsgleich ersetzt, also ich kann diesen einen Begriff, meine Meinung auch sagen, irgendwo hinschreiben, aber dieser Faktor der Anonymität, den nur digitale Tools realistisch gewährleisten, der trägt. Wir kennen das aus Schule ganz gut, das können wir uns, glaube ich, auch gut vorstellen. Gibt es auch so, gab so vor der Digitalisierung, auch heute wird das noch gemacht, so Scheinanonymisierung. Also da wurde dann zum Beispiel irgendwie gesagt, jetzt geht mal jeder hinter die Tafel oder hinter so eine Flipchart und schreibt seine Meinung kurz auf. Dann sieht
mit
man
der
aber
eigenen
am Ende,
Handschrift.
Genau, mit der eigenen Handschrift irgendwie in einer Gruppe von 20 Leuten, die seit mittlerweile 8 Jahren zusammen leben. Völlig klar, wir wissen heute, ist Quatsch.
Funktioniert nicht auf die Art,
es tut nicht das, was es will. Man kann dafür Gründe finden, das so zu tun, aber es suggeriert etwas, was de facto nicht nachweisbar ist als Wirkeffekt. Und das ist aus meiner Sicht ein Beispiel, von dem wir sagen können, um dieses Transformationspotenzial geht es. Das wird aber nicht immer und überall der Fall sein. Wir erleben heute in Schule sehr häufig, dass Tablets eingesetzt werden, um zu sagen, na, dann mache ich so meine Annotationen da, also ich schreibe da mit. Das mache ich nicht mehr ins Heft, ins Tablet. Da können wir relativ gut sagen, und die Hypothese ist auch vielfach bestätigt, ist kein Problem. Kann gut sein, aber es wird eher nicht zu einer Veränderung des Lernens führen, weil es erstmal ein funktionsgleicher Ersatz ist. Also wir wissen recht gut, es macht keinen Unterschied, wenn ich schon schreiben kann, schreibe ich es ins Tablet oder schreibe ich es ins Heft.
Das sagt man ja eh immer bei Digitalisierung. Ich einfach nur den Prozess, den ich habe. Man sagt ja, ich darf das jetzt mal sagen, wir sind jetzt mal hier in einem Bildungskontext, aber wenn man sagt, man einen Scheißprozess digitalisiert, dann habe ich halt danach einen scheiß digitalen Prozess.
Ja, so. Genau,
und mein Schreiben ist ja erstmal nicht verkehrt. Ist ja auch wichtig für die Gehirnverknüpfungen und alles, was da eben so nachher eine Rolle spielt. Ja. Aber wie du sagst, einfach nur zu schreiben auf einem anderen Gerät ändert erstmal nichts an der Sache selbst.
Genau. Es mag ja andere Gründe dafür geben, das dann zu tun. Also wenn die Idee Kollaboration und Kooperation ist, also ich will diese Schreibdinge, die ich habe, schnell verknüpfen und so weiter, dann würde man sagen, dann gibt's wieder einen Grund. Aber der eigentliche Prozess, Hand-Auge-Koordination schreiben, wird nicht zu anderen mentalen Repräsentationen führen, als wenn ich es im Heft tue.
Du hast jetzt gerade gesagt, es geht am Ende eigentlich darum, Mehrwerte zu schaffen und wirklich Probleme zu lösen, die wir eigentlich in der Bildung, egal wie gesagt, in welchem Kontext wir die jetzt haben, nachher zu verändern, zu verbessern. Wie, ich stelle mir das so vor, geht man eher vom Problem heran, dass man sagt, wir haben ein Problem zum Beispiel der Meinungsäußerung, jetzt überlegen wir uns, wie wir das lösen? Oder ist es eher so, wie du sagst, wie es vielleicht jetzt auch in dem Kontext war, man schmeißt mal ein digitales Tool rein, mit dem man vielleicht auch was ganz anderes lösen wollte, guckt mal, was passiert und dann zieht man daraus seine Schlüsse. Also was kommt häufiger vor, eher diese Problemherangehensweise oder erstmal dieses, ich habe eine Idee für ein Tool und dann mal gucken?
Also der typische Weg, man muss, glaube ich, die Kontexte ein bisschen differenzieren. Also der typische Weg in Schule, also in den breiteren Bildungskontexten, ist in der Regel zu sagen, dann gucken wir doch mal, was das Tablet hergibt und wo gibt es scheinbar ganz gute Anknüpfungsmöglichkeiten, das überhaupt erstmal zu nutzen. Da landet man dann sehr schnell zum Beispiel im Office, in der Office-Welt so irgendwie und hat diese Anwendungen, die man nutzen kann, vielfältig nutzen kann. tatsächlich spezifisch auszugehen von einem Problem, was man hat, das sind dann eigentlich eher Tools, die auch speziell, da landen wir eigentlich schon so bei KI-gestützten Diagnostiktools zum Beispiel, wo man wirklich sagt, also haben wir nicht irgendetwas, wo wir, wenn wir es spezifisch machen, für dieses und jenes Fach einen Mehrwert generieren, der auch passt. Und der entscheidende Punkt ist der, es muss fachspezifisch sein. Mhm. Wir wissen ganz gut, Kompetenzen entwickeln sich domänenspezifisch. Also es ist nicht dasselbe zu sagen, ich mache ein bisschen Deutsch, ich mache ein bisschen Mathe, ich mache ein bisschen Englisch, ich mache ein bisschen Marketing. Mhm. Wir wissen, dass im Kern die Kompetenzentwicklung in einem Fach innerhalb der Domäne verläuft. Mhm. Und das ist die große Schwierigkeit, weil wir es ja in der Regel mit digitalen, mindestens wenn sie kommerziell sind, mhm. Anwendungen zu tun haben, die ja, nicht von einem Fach kommen. Also Word, man denkt so schnell irgendwie an so eine Deutschseite, ist natürlich Quatsch. Das ist es natürlich nicht. Mhm. Es ist keine Heftseite in Deutsch, die ich beschreibe, sondern es ist eine allgemeine Anwendung, die ich in alle möglichen Richtungen verschriftlichen kann. Und das ist sicherlich das, wo noch ganz viel Luft nach oben ist, weil die Tools, die es gibt, müssen spezifisch erworben werden. Da muss man sich gar nichts vormachen. Mhm. Also das sind in der Regel keine frei verfügbaren kommerziellen Tools. Mhm. Wenn sie das nicht sind, sind sie in der Regel sehr gut und sehr einsetzbar. Für den öffentlichen Bildungssektor mit allen seinen Regularien, auch mit dem Commitment, was man in einem großen Kollegium erzeugen muss, dass von Zustimmung, Skepsis abgeholt werden müssen, bis hin zu nicht abholbar reichen wird, ist das tatsächlich schwierig, sodass da sicherlich irgendwie so Fragen im Kontext der beruflichen Bildung sogar noch passender sind, weil der Einfluss von Industrie und Unternehmen, glaube ich, schon etwas in diesen Bildungskontexten bewirken kann. Mhm. Ganz einfach mit Blick auf die Frage, was brauchen die, wenn die in 2 Jahren fest bei uns in den Unternehmen stehen und agieren sollen? Mhm.
Was mich da auch tatsächlich interessiert, ich habe gerade auch schon die ganze Zeit so ein bisschen nebenher drüber nachgedacht. Ich stelle mir das immer, man sagt ja ganz gerne, man sollte nicht unbedingt immer versuchen, Schwächen auszumerzen sozusagen, sondern vielleicht auch eher zu gucken, wo sind die Stärken, wie kann man die auch stärken. Und gerade in der beruflichen Bildung stelle ich mir das nochmal wichtiger vor, weil wir müssen nachher nicht alle Experten für alles sein, sage ich jetzt mal, oder Experte ist ja eh so ein Schimpfwort manchmal schon fast, sondern es geht nachher darum, dass man eben spezifisch für die Anforderungen, die man dann hat, für seinen Fachbereich oder für seinen, oder für das, was man Neues entwickeln möchte, quasi nachher ausgebildet wird. Wie kann man jetzt dieses, was du schon angesprochen hast, dieses breite Spektrum, was dann jeder Fachbereich wieder so speziell braucht, wie kann man das in der beruflichen Bildung nachher umsetzen und wie können vielleicht dann auch da wieder so KI-Tools helfen, die es vielleicht schon gibt?
Also ich glaube, für diesen Kontext, der so ein bisschen an der Schnittstelle steht zu, was brauchen einerseits die Unternehmen oder mit welchen Logiken arbeiten die Unternehmen, haben wir es jetzt hier noch dazu mit Lernerinnen und Lernern zu tun, die erwachsen sind, also in den allermeisten Fällen erwachsen sind und ja auch in ihrer erwachsenen Rolle von Unternehmen gewürdigt werden müssen und sollen.
Und wollen.
Ganz genau. Also diese Bedürfnislagen fallen sicherlich zusammen so und in der Logik des allgemeinen Fachkräftemangels sicherlich noch mal mehr. Und ich glaube, in dieser Lerngruppe, die ein bisschen was anderes ist als diejenigen, mit der ich mich im Wesentlichen befasse, das sind häufig, weil das so die typischen Large-Scale-Assessment-Einfallstore sind, 7., 8., 9. Klässlerinnen und Klässler, ist es dann schon so, dass es sinnvoll ist, und da gibt es auch einiges an Hinweisen in der Literatur, dass es sinnvoll ist, an den informellen Medienroutinen anzuknüpfen. Also heißt,
ich wollte gerade sagen, mach mal ein Beispiel bitte.
Was nutzen die eigentlich an Tools und Zugängen in ihrer privaten Welt? Und da werden wir sehr schnell bei Social Medias landen, bei den großen Social Medias, die eine Rolle spielen. Aber dann wird es auch um Organisationsformen gehen, zu fragen, also wie wird eigentlich kommuniziert, wie wird kooperiert? Und
auch innerhalb des Unternehmens dann zum
ganz
Beispiel.
Ganz genau, richtig. Mhm. Und es empfiehlt sich tatsächlich sehr, Kommunikation oder Zugänge zu diesen Tools zu schaffen, zu denen es auch einen informellen Zugang gibt. Schon allein aus, und das ist das Einfallstor, aus motivationalen Gesichtspunkten. Also es muss ein Stück weit dieser Logik entsprechen, weil das kein Hobby mehr ist, sondern Teil der Lebenswirklichkeit ist. Und wir reden ja vermutlich in dieser Altersgruppe im Wesentlichen über junge Erwachsene, also das sind die im Prinzip Hochfrequenz-Digitalisierten, die das als Teil ihrer Lebenswirklichkeit betrachten und dann auch erwarten, dass diese Tools eine Rolle spielen und eine Rolle spielen dürfen. Je nach Sensibilität der Daten und Sicherheitslagen, mit denen ich es da zu tun habe, wird
und
man
Thema
sicherlich
natürlich nachher auch,
auf Intranets zurückgreifen müssen. Aber das ist sicherlich etwas, von dem man recht pauschal sagen kann, dass es den unterschiedlichen Kontexten gut zu Gesicht stünde, das ein Stück weit zu würdigen und mitzumachen. Und um ehrlich zu sein, bewegt man sich ein bisschen in Social Medias, hat man auch das Gefühl, das wird auch getan.
Ja,
also da muss man schon lange suchen, um größere und mittlere Unternehmen zu finden, die das nicht mitspielen.
Das stimmt. Okay, was würdest du sagen, sind sonst noch Herausforderungen, vor denen Unternehmen stehen können im Bereich der Bildung? Also wo siehst du so die größten Haken vielleicht noch? Wie du sagst, Bildung ist erstmal ein Feld für sich, da kann man mit Sicherheit auch vieles übertragen, aber jetzt mal nochmal auf den Unternehmenskontext sozusagen, wo würdest du sagen, sind die größten Schwerpunkte oder Schwachstellen so rum und wo muss man den Schwerpunkt setzen?
Ich glaube, da landen wir eigentlich wieder bei dem Moment, weil vorhin schon gestartet sind, nämlich Grundsatzfragen des Lernens. Mhm. Also wie funktionieren wir eigentlich als Lernerinnen und Lerner und als Menschen, die sich sozusagen mit Sinneswahrnehmung durch die Welt bewegen? Klingt jetzt erstmal etwas pathetisch, mach's aber ganz konkret.
Das ist das Schöne, der Wissenschaft darf man das auch mal.
Genau, im Elfenbeinturm irgendwie darf man ja gerne abheben, aber hier geht es ja, glaube ich, darum, es auch ein Stück weit verständlich zu machen. Ja, man kann das meines Erachtens ziemlich gut machen. Mhm. Das, was die Digitalisierung an selbstverständlichen Potenzialen mitbringt, die auch aufgegriffen werden müssen, weil wir ansonsten auf unterschiedlichsten Ebenen nicht wettbewerbsfähig und anschlussfähig werden, ist gleichermaßen auch das größte Problem. Mhm. Wir haben es, und auch das ist sehr, sehr evident, wir haben es im Prinzip mit einem Aufmerksamkeitsfresser zu tun, der besser funktioniert als jeder andere, den wir bisher, man kann wahrscheinlich so sagen, in der Menschheitsgeschichte kannten. Ja. Nämlich jemand, der in ganz perfektem Maß, und wir wissen das ja aus Studien von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu ihrem Ablenkungspotenzial, und ich glaube, ich würde mich da überhaupt nicht ausnehmen.
Ich wollte gerade sagen, es kann, glaube ich, jeder mal kurz über sich selbst nachdenken.
Absolut, ein guter Anlass, um selbst reflektieren. Also in welchem Zeitfenster man es eigentlich schafft, nicht an seine digitalen Artefakte und Endgeräte zu denken oder das, was auf ihnen gerade stattfinden müsste und welche Rolle man gerade dabei spielt oder wie sehr sie auch zu kurzen und längeren Alltagsfluchten geeignet sind, zur Zerstreuung geeignet sind. Also das, was ein legitimes privates Bedürfnis auch sein kann. Wissen wir aber sehr gut, dass es ein Aufmerksamkeitsfresser ist, der richtig Effizienz und Geld kostet. Und ich könnte mir vorstellen, das ist in der Welt der, da muss ich jetzt immer vorsichtig sein, dünnes Eis, nicht meine Welt, aber ich könnte mir vorstellen, das ist in der Welt, in der Zeit wirklich Geld ist, ein großer Unterschied ist. Und die Studienlage, die uns vor allem interessiert, mit Blick auf die Frage, warum funktioniert das eigentlich so genial? Also warum können gebildete, erwachsene, erfolgreiche Menschen sich offensichtlich dieser Sogwirkung nicht so richtig widersetzen? Das sind Grundsatzfragen des Lernens, die da funktionieren. Also es ist die perfekte Form der Konditionierung. Also mal kommt was, mal kommt etwas nicht. So funktionieren wir ganz hervorragend. So sind wir mit Blick aufs Lernen gepolt. Wir kriegen KI-gestützt die ideale Blase dessen, was uns scheinbar interessiert. Immer wieder neu, immer wieder Abwechslung. Also lauter Dinge, die dazu führen, dass wir gerne Zeit dort verbringen. Also ein bisschen, man sagt ja auch gerne so ein bisschen Dopamin fürs Hirn, was da eigentlich passiert. Und das ist gleichzeitig das Problem. Also, dass es sehr gut funktioniert und das ideale Einfallstor dafür ist, sich zu zerstreuen und abzulenken und damit zu einem echten Stressor wird. Auf unterschiedlichsten Ebenen, den ich erstmal ausblenden muss, weil diese Geräte, wenn ich das noch sagen darf, immer auch, selbst wenn es Betriebsgeräte sind, immer die Assoziationskette in Gang setzen, das wissen wir mittlerweile sehr stabil, auch wenn das jetzt, nehmen wir mal an, das, was hier liegt, wäre ein Diensttablet, auf dem nichts ist, außer dienstliche oder berufliche, also formal bezogene Anwendung. Nichtsdestotrotz ist die Form etwas, was uns sofort an das erinnert, was wir eigentlich auch abends auf dem Sofa tun würden.
Ja. Aber weil du jetzt gerade sagst, Stressor, wäre es da nicht eigentlich eine schlaue Idee zu sagen, ich nutze das für mich und versuche irgendwie quasi was, gerade zum Beispiel im Bereich der Bildung, was Ähnliches abzubilden, damit die Leute sich damit dann beschäftigen, weil sie sagen, ja, ist ja cool, da lerne ich sogar noch was nebenher. Oder ist es schön gedacht, aber dann doch zu viel Stress auch fürs Gehirn zum Beispiel hinterher?
Zwei Ebenen. Also das eine, und ich habe ja gewissermaßen schon gesagt, das muss man sogar ein Stück weit. Also wir sind so weit, das ist Teil unserer Wirklichkeit. Man würde ja so, wir Pädagoginnen und Pädagogen neigen dann ja gerne zur Nostalgie und würden sagen, also Mensch, sozusagen, ist es nicht eigentlich doch ein Problem? Sozusagen, also haben wir uns da nicht was eingebrockt, so eine Büchse der Pandora geöffnet, die wir jetzt nicht mehr geschlossen kriegen? Ja. Ist irrelevant. Und da bin ich recht nüchtern. Ist völlig irrelevant.
Ist eh schon passiert.
Die Katze ist aus dem Sack. Das heißt, das ist alles da. Das ist in der Welt. Und es ist gekommen, um zu bleiben. Und es wird mehr werden, substanzieller werden. Also müssen wir uns dazu in ein Verhältnis setzen. Und das kann so in aller Grobheit beschrieben nur so funktionieren, dass wir das Motivationspotenzial in einer Form adaptieren, in dem die Infrastrukturen, die wir nicht privat nutzen, den Privaten ähneln, weil das die Erwartungshaltung ist, die wir haben. Also wenn etwas so aussieht, wenn etwas heute so aussieht im Intranet oder auf einer Lernumgebung, wie Windows 98 nach dem ersten Update.
Gibt es bestimmt auch manche, die das noch anspricht, aber
ja, ganz genau richtig, aber dann eher aus historischem Interesse, würde ich sagen. Aber dann wird das nicht funktionieren. Ja. Das wissen wir auch recht gut. Also es wird ganz einfach nicht funktionieren.
Also weil User Interface.
Ganz genau richtig, das ist ganz entscheidend. Und das Problem damit ist, dass es uns sofort triggert mit Blick auf die Interfaces, die wir für Dinge nutzen, die erstmal nichts mit dem zu tun haben, was wir gerade machen sollen. Und es ist keine Abwertung, es ist völlig legitim. Also wir tragen Bedürfnisse eben auch an den digitalen Raum und ihre Befriedigung ganz genauso. Insofern passt das alles, ist alles in Ordnung. Wir müssen es nur zur richtigen Zeit im richtigen Maße machen. Und das ist ein Trainingseffekt. Und der lässt sich tatsächlich auch trainieren. Das ist am Ende, landen wir bei Grundsatzfragen von Selbstdisziplin, von Zugängen zum Lernen. Also wie kann ich mich eigentlich auch im Kontext der Störung auf Lernen konzentrieren. Und das ist etwas, von dem wir in der Schule stark wissen, dass es ein Fokus ist, von dem ich auch glaube, dass wir erwachsenen Lernerinnen und Lernern, die genauso vor der Herausforderung stehen, sich mit diesen permanenten neuen Aufmerksamkeitsfressern und Absorptionsquellen auseinanderzusetzen, eigentlich wieder in Lerntrainings schicken müssten.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil ich sage mal, ich gehe mal von mir selber auch aus. Ich finde, man merkt es auch manchmal, dass man in Stresssituationen, also wenn einfach viel los ist, man hat viele Termine zum Beispiel und jetzt von einem zum anderen, dass man manchmal die Zeit dazwischen gar nicht nutzt, um mal Augen zumachen und mal runterfahren, sondern man nimmt dann auch noch das Ding in die Hand und beschäftigt sich noch damit. Wie würdest du jetzt sowas angehen? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, diese Strukturen aufzubauen quasi ist hilfreich, das Lernen wieder zu lernen. Wie lerne ich denn das Lernen wieder und vor allem in einer Unternehmensumgebung, sag ich mal, wo ich ja eigentlich auch einen Job zu machen habe, wo ich jetzt nicht sagen kann, naja, ich nehme mir jetzt mal Zeit, mach mal ganz gemütlich und lerne erstmal wieder, wie man lernt.
Ja, also die wichtigste damit verbundene Aussage, und da sind wir wieder bei Grundsatzfragen des Lernens und der Lehr-Lern-Forschung, ist eine relativ unbefriedigende, schnell geht gar nichts. Also wir können gegen gewohnte Routinen, die wir so stark internalisiert haben, also wie zum Beispiel genau dieses typische Beispiel, man hat eine Minute und nutzt diese eine Minute, um zu prüfen, wie viel E-Mail-Stress eigentlich in den letzten 20 Minuten entstanden ist, ohne auch nur ansatzweise die Chance zu haben, darauf jetzt zu reagieren. Es macht keinen Unterschied, es zu wissen. Also ich würde da, ich finde es auch immer gut, das selbstkritisch zu sagen, da mache ich gar keinen Hehl draus. Das ist das Erste, was ich gleich, bevor ich wieder an meinen Campus fahre, tun werde. Einmal gucken, was eigentlich in der Zwischenzeit dieser Stunde passiert.
Auch habe ich verpasst.
Das ist Quatsch. Also man muss ganz ehrlich sagen, es gibt keinen Grund.
Ist doch schon mal gut, dass du es schon mal weißt.
Es gibt überhaupt keinen Grund, sich für so wichtig zu nehmen, als dass man das gerade wissen müsste und trotzdem wird es passieren. Also heißt, wir haben das erstens ziemlich stark internalisiert, weil dieses Lernen eben mit Hochdruck adaptiv passiert. Also es sind die besten Gewohnheitsstrukturaufbauer eigentlich. Und insofern müssen wir ein Stück weit in enger Begleitung und bestenfalls, und das wissen wir, in einer Kollaborationsstruktur, das heißt in einem Teamsetting, in dem so etwas zur gelebten Kultur wird. Also in dem, das weiß man recht gut, ich glaube für betriebliche Kontexte kann das funktionieren, nie passgenau, in dem es kleinere Sparring-Teams gibt, die sich nach diesen Lerntrainings, in denen es im Wesentlichen darum geht, sich darauf hinzuweisen, also sich abzulenken, es jetzt nicht zu tun, in den allermeisten
also erstmal quasi Bewusstsein dafür schaffen, dass man das überhaupt tut, oder?
Und das funktioniert in den allermeisten Fällen. Also das funktioniert. Wenn wir uns jetzt hier, würden wir auch sofort ein Commitment irgendwie, alles klar, offensichtlich gibt es ein kleines Problem. Es fällt uns nicht so richtig auf die Füße, ich antizipiere das jetzt mal, aber es gibt irgendwie ein kleines Problem. Und wenn das jetzt ernst gemeint weitergehen soll, braucht's Sparring-Partner, die einen in der relevanten Kernzeit umgeben, die wechselseitig aufeinander Acht geben. Das ist so ein typisches Einfallstor, von dem wir bei erwachsenen Lernerinnen und Lernern wissen, man kann recht gut aufeinander Acht geben und der Disziplinierungseffekt einer Gruppe im gut gemeinten Sinne, der kann stark sein. Das ist etwas, auf das man setzen kann. Also ein Kickoff zu machen, völlig klar. Ein Unternehmen kann ja nicht sagen, jetzt machen wir irgendwie 8 Wochen, nichts anderes außer Achtsamkeitstrainings und dann treffen wir uns hier wieder und machen wieder unsere Arbeit. So wird das nicht laufen. Das
aber
wird
ich
nicht
kann zum Beispiel innerhalb meines Marketingteams sagen, hey Leute, wir sollten da mal gegenseitig drauf achten, wo wir uns ablenken
lassen. Ganz genau. Also wir haben ja in, da kann ich überhaupt nicht, das ist jetzt, also mit einem kleinen Augenzwinkern gesprochen, aber wir haben ja in Klassen gerne und häufig die Diskussion irgendwie, also wohin eigentlich mit den Endgeräten, also mit den privaten Endgeräten, wenn sie gerade nicht genutzt werden.
Die man auch, ja gar nicht mitbringen darf, ne?
So, die man manchmal gar nicht mitbringen darf, aber trotzdem da sein werden. Also auch das können sicherlich Formate sein, die in Unternehmen oder in betrieblichen Kontexten vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Potenzial haben könnten, vorsichtig andere Routinen aufzubauen. Also man darf mit Routinen, wird so salopp gerne umgegangen, irgendwie, wenn man sich ein bisschen mit Lernen auseinandersetzt, das ist wirklich harte Arbeit, wie alles. Also sozusagen, also etwas zur Gewohnheit machen, ist ein hartes Stück Arbeit, vor allem, und das ist das Problem, je älter wir werden, da hat es eine Fünftklässlerin viel einfacher als eine 35-Jährige, die diese Routinen schon hat und damit auch ein Stück weit schon erfolgreich gefahren ist.
Das ist auch wie, wenn man eine Diät machen möchte, Sport machen möchte.
Sport, also es, wir können
das, es ist nicht so, dass keiner Zeit dafür hätte.
Genau,
ist,
nein, wir können das ganz gut übertragen, aber es gibt eben kein Einfallstor, was so genial, und dann landen wir wieder bei KI, so algorithmisiert, perfekt, personalisiert, das ideale Angebot macht, was es für uns gerade braucht, um gerade nicht das zu tun, was wir eigentlich tun sollten oder wollten. Also das heißt, ein Stück weit auch nicht mehr Herr im eigenen Haus zu sein, so könnte man das eigentlich sagen. Und ausgehend davon würde ich klar sagen, also diese Art von Wir machen das mal erstmal zu einem gemeinsamen benannten Problem. Denn ich könnte mir vorstellen, das ist aber jetzt sehr gemutmaßt. Es ist ja auch ein bisschen Lifestyle, zu sagen, also man über die Frage der Einbindung in digitale Tools und die Frage irgendwie, was muss ich eigentlich in meinen 2 Minuten machen, kann ich natürlich auch. Ich würde das so in der Welt der Scientific Community nicht abstreiten auf Konferenzen. Also das kann auch schnell den Anschein von Wichtigkeit erzeugen wollen oder können.
Ich bin also so zu sagen, wichtig, also ich kann gar nicht jetzt mal die 2 Minuten.
Nein, das ist also ganz klar, auch in unserer Welt würde ich klar sagen, also auf Konferenzen wird man das selten erleben, dass die Leute sagen, also wenn ich nicht gerade in einem Gespräch bin, irgendwie ich gehe einfach mal raus, irgendwie trinke eine Tasse Kaffee in 15 Minuten und mache nichts. Das wird nicht vorkommen. Das ist ganz einfach ein Bild, was sicherlich auch so mit Rollenerwartungen zu tun hat, von dem ich mir dünnes Eis, insofern relativiere ich das, vorstellen könnte, dass es betriebliche und unternehmensbezogene Kontexte gibt, die das ähnlich so tun. Wenn wir bei der beruflichen Bildung landen, würde ich 2 Kernstrategien fahren. So viele digitale Tools wie möglich funktional einsetzen und sie gleichermaßen zum Reflexionsanlass dafür zu nehmen, im konstruktiven Sinne Abstand von digitalen Tools zu nehmen, wenn ich sie gerade nicht nutzen will. Das müssen eigentlich die 2, also es muss umzingelt werden. Klingt erstmal paradox. Also ich hole mir mehr von der Droge rein, um sie auf anderer Ebene kürzer zu halten. Aber anders wird es nicht gehen.
Ich wollte gerade sagen, aber du hast jetzt auch gesagt, die KI wird ja auf der einen Seite oder auch die ganzen Algorithmen, die in Social Media und so weiter vorherrschen, die könnte man ja eigentlich auch umgedreht für sinnvolle Dinge nutzen. Also ich finde immer, bei Social Media wird ja auch gerne verteufelt und ist alles schlimm und das kann man nichts
lernen.
Das war
aber gar nicht mein Ansatz.
Nein, also wollte ich dir nicht unterstellen, sondern das ist ja gerne so Common Sense auch ein bisschen. Gleichzeitig kann ich ja auch selbst entscheiden, wie ich das nutze. Also welchen Seiten ich folge, welche Themen ich mir dort anschaue und so weiter. Wäre es dann nicht auch sinnvoll, diese Art von Algorithmus, also vielleicht ist es dann auch wieder anders schlecht, aber das quasi für die Bildung zu nutzen und zu sagen, man kann ja diese Art von Algorithmen, die eben lernen, wie du sagst, dieses nachverfolgende Lernen, KI, die dann eben meinen Lernstrang sozusagen an meine Verhaltensweisen anpasst und so weiter, vielleicht auch mal schreibt, konzentrier dich mal oder ich weiß nicht genau, gibt's sowas, ist das sinnvoll oder sagst du, ja, geht nicht ganz in die richtige Richtung?
Absolut, das gibt es. Also ein Stück weit ist ja eigentlich schon die Frage, welchen Influencerinnen und Influencern ich gegebenenfalls folgen will. Also auch da kann man sich ja durchaus eine Melange zusammenstellen, von der man sagt, also eigentlich vertreten die jetzt gerade die Position, die ich brauche. Nicht die, die mich am besten unterhalten, aber man könnte ja gezielt, also dieses Experiment könnte man eigentlich mal machen. Das ist ein guter Punkt. Ich habe da jetzt keine validen Erfahrungen, aber man könnte es ja genau so machen. Also selbst ein kommerziell, also seine Instagram-Nutzung könnte man ja so zusammenstellen, zu sagen, also was sind eigentlich die Aufgaben, an denen ich gerade wirklich arbeiten muss? Also was brauche ich?
Welche Problemstellungen habe ich?
Also was ist eigentlich, was liegt als Thema oben auf? Und dann nimmt man sich ein bisschen Zeit irgendwie und kompiliert das so zusammen, dass man nur die hätte und allen anderen auch nicht folgt. Also allen Einfallstoren dafür, dass das ist.
Ein Lernkanal quasi für sich selber.
Ja, ganz genau. Ja. Also eigentlich eine spannende Frage, irgendwie, wenn man so überlegt. Das könnte sicherlich etwas sein, von dem man sagt, also muss ich mal gucken, auf welcher Flughöhe, wie lange ist das stabil? Aber könnte sicherlich etwas sein, von dem man sagt, man kann das auch instrumentalisieren, ein Stück weit das so zu tun. Aber man muss immer sehr deutlich sagen, und das kann sicherlich auch ein Training sein. Also das sind auch übrigens, so würden wir das auch mit Schülerinnen und Schülern tun. Also Trainingseinheiten sehen tatsächlich immer so aus, sich bewusst in ein Verhältnis dazu zu setzen, die Frage zu stellen, will ich das eigentlich gerade? Also das immer wieder zu tun und mit Zeit, Muße, Lehrerinnen und Lehrern im Hintergrund, Sparring-Partnern funktioniert das. Aber sich das überhaupt erstmal zu vergegenwärtigen und dann zu einer gelebten Routine zu machen. Ich glaube sogar, dass die Verhaftung oder die Verortung in betrieblichen Kontexten und Teams eine echte Chance sein kann, weil privat ist es natürlich noch mal viel schwieriger. Also allein zu Hause, zu zweit zu Hause, also in einer kleineren Gruppe zu Hause, die noch dazu mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und nicht zwangsläufig mit dem unmittelbar selben formalen Ziel ausgestattet ist, ist das eigentlich schwieriger, sodass aus meiner Sicht so den betrieblichen Kontexte beides gut tun könnten. Also den formalen Nutzen heben, das Lernen sowieso, aber gleichzeitig auch disziplinierenden Abstand einüben können, um den Stressort Digitalisierung kurz zu halten. Oder kürzer zu halten.
Kürzer zu halten, ja. Ganz weg muss er ja gar nicht. Ich meine, es gehört ja auch zu unserem Leben dazu. Und wir haben ja schon gesagt, was erstmal da ist, geht auch nicht mehr unbedingt zu schnell.
Das sind dann auch so Diskussionen, zu sagen, ja, natürlich ist die Welt stressiger und hektischer geworden, sind aber so wiederkehrende Kulturpessimismus-Debatten zu sagen, ja, aber früher war weniger Verkehr. Früher gab es auch nicht so viele Fernsehprogramme. Man kann natürlich, jede Beschleunigungstendenz kann man kritisch sehen und es ist auch legitim, das so sehen zu dürfen. Ich kann mich da nur wiederholen, da bin ich gnadenloser Pragmatiker, der sagt, das können wir noch 100-mal feststellen, es ändert, also in der Regel ist Nostalgie eher ein Gefühl, es schafft eher keine Fakten.
auch ein schöner Satz, den können wir mal, den lassen wir mal so stehen. Wir haben ja jetzt in den letzten Folgen hier auch ganz viel über neue Technologien gesprochen, unter anderem auch sowas wie additive Fertigung, wie das in Unternehmen eingesetzt werden kann, oder auch wie die Mitarbeiter richtig begleitet werden müssen. Das ging schon so ein bisschen in die Richtung, was wir jetzt auch schon so nochmal besprochen haben. Wie würdest du das jetzt angehen in so einem beruflichen Kontext, in der beruflichen Bildung, wenn ich eben solche neuen Technologien wie zum Beispiel additive Fertigung gerne in meine Prozesse integrieren möchte, die, wie du sagst, ja schon seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht bestehen, immer mal wieder kleinen Wandlungen unterlegen sind und jetzt brauche ich quasi nicht nur eine Prozessveränderung, sondern eben auch einen Wissenstransfer, eine Wissenserweiterung bei meinen Mitarbeitenden. Wie kann ich diesen Prozess eben entsprechend begleiten mit Bildungsformaten und was ist da eine gute Idee?
Also das eine, was man wird sagen können, ist, dass wir nach wie vor feststellen, die besten Lernergebnisse erzielen wir mit Primärerfahrung. Also mit Primärerfahrung meinen wir genau das, was wir also im unmittelbaren Lernen machen, wenn wir den Gegenstand, um den es geht, bestenfalls, ich glaube, das ist hier so ein Beispiel, anfassen können. Also wenn wir in der Produktionshalle, so stelle ich es mir jetzt hier zumindest vor, muss man ein bisschen reindenken in diesen Kontext, der nicht
Transfer
ganz meiner ist.
Ist
ganz,
da jetzt entscheidend.
Ganz genau. Also ist aber gar kein Problem, glaube ich. Also den unmittelbar sozusagen. Also je öfter am unmittelbaren Gegenstand arbeiten, wie es möglich ist, ist tatsächlich das Einfallstor, was gut funktioniert. Das ist ja das, was wir vorher auch schon wussten. Und jetzt ist ja die Frage, wie können wir das Ganze anreichern mit einem digitalen Potenzial? Nämlich, wenn wir dann ausgehend davon, wenn es darum geht, nicht am unmittelbaren Gegenstand zu arbeiten, Lerninfrastrukturen aufzusetzen, die das Potenzial haben, uns etwas, was wir dazu brauchen, also wird es ja vielleicht auch theoretisches Wissen geben, Hintergrundwissen, vielleicht brauche ich neues rechtliches Wissen, also vielleicht ändert das Unternehmensstrukturen, vielleicht geht es auch um eine Art kulturellen Wandel. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Betrieben und Unternehmen häufiger eigentlich ein Meta-Ziel ist, zu sagen, ja, das eine ist irgendwie die neue Fertigungsstraße. Das andere ist aber der Paradigmenwechsel, der damit verbunden ist. Und der ist ja stark mit Haltungen und Einstellungen verbunden. Also geht eigentlich um Kopfarbeit. Also sozusagen, also das, was manifestiert ist, vielleicht bei der Kollegin, dem Kollegen, der 35 Jahre im Betrieb ist.
Gewohnheiten eben
ganz
zu durchbrechen.
Genau, richtig, die zu durchbrechen. Und das funktioniert eben nur bedingt primär, sondern das braucht die dauerhafte Dosis. Und da sind natürlich digitale Tools das Ideale. Also zu sagen, können wir eigentlich die breite Palette dessen, die mit dieser betrieblichen Veränderung, dieser betrieblichen Transformation verbunden sind, würde ich als Empiriker immer so vorgehen, so würden wir es in Schule zumindest machen, wir brauchen eigentlich eine sogenannte Item-Batterie, also es muss einmal abgesteckt werden von den Expertinnen und Experten unterschiedlichen Abteilungen des Unternehmens, die sagen, wo und auf welcher Ebene ändert das? Also schon mehrfach gesagt, also Marketing, könnte ich mir auch vorstellen, auch also ein betrieblicher Wechsel bedeutet auch, Marketing muss sich dazu in irgendeiner Form verhalten.
Ja,
so,
klar.
Dann muss irgendwie
man möchte ja auch das neue Setup oder das neue Mindset
werden und dergleichen
auch nach außen
mehr. So, das heißt, diese unterschiedlichen Akteure würde ich als Empiriker immer zusammensetzen und wahrscheinlich würde man das jetzt nicht so stoisch machen, wie wir irgendwie in der Wissenschaft, das braucht es auch gar nicht, aber im Prinzip in der Logik von Item-Batterien Dinge zusammenwürfeln. Was ist das, was an hartem Wissen, Einstellungen, Haltungen, vielleicht auch sowas wie Selbstwirksamkeitserwartung, glaube ich eigentlich, dieser Anforderung gut gerecht werden zu können? Wichtiger Glaubenssatz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Ja.
Das alles zusammenzuwürfeln, gut zu operationalisieren und dazu spezifische Aufgabenformate zu entwickeln, weil so lernen wir ja weiter. Also typische Assessment-Tools beispielsweise, also wie würden sie, bestenfalls würde man bei erwachsenen Lernerinnen und Lernern gut konstruierte Fallsituationen darstellen. Das ist, also Fallarbeit ist ein Einfallstor für ältere und versiertere Lernerinnen und Lerner, mit denen man hervorragend arbeiten kann. Und diese Fallarbeit dann zu einem dauerhaften Lerngegenstand machen, den ich auch mit nach Hause nehmen kann. Wenn ich das nämlich einflechte in eine Kollaborationsstruktur, die mir vielleicht sogar KI-gestützte Rückmeldung dazu gibt, trägt das eigentlich? Also ein Tool, wenn man sich jetzt so vorstellt, zu sagen, und das wäre durchaus kompilierbar. Das ist kein Problem, wenn ein Unternehmen entsprechend investiert, zu sagen, diese Art von Veränderung steht an und ich möchte eigentlich, wie ein kleines Computerspiel kann man sich vorstellen, eine Lerninfrastruktur ausgehend von der echten Situation, die neu ist.
Verschiedenen Leveln quasi.
Ja, ganz genau, richtig. Die ich durchlaufen muss und da gibt es ja eine Reihe von Beispielen, die das schon tun, wahrscheinlich nicht ganz passgenau, aber diese Infrastruktur wäre in jedem Falle eine, von der, also die Bildungsadministration für Schulen tut das, das sieht sehr rudimentär noch aus, aber ich könnte mir vorstellen, ein Unternehmen mit dem entsprechenden Kapital, wenn es das hat, hätte da ein großes Potenzial, also eine All-Inclusive-Lernumgebung zu schaffen, die unabhängig vom eigentlichen Ort trägt, kollaborativ zusammenführbar ist und noch dazu KI-gestützt gut abschätzen kann, wenn dieses und jenes gemacht wird, was ist das prognostische Szenario für unser Unternehmen, für die einzelnen Einheiten und dergleichen mehr? Also das ließe nichts anderes, ist ja das, was man auch durchspielt, vermutlich, wenn man unternehmerische Entscheidungen trifft.
Ich wollte gerade sagen, und durch dieses Level-System, sage ich mal, könnte man es sogar noch ein bisschen kompetitiv machen, so nach dem Motto, wer ist gerade auf welchem Level?
Gamification-Elemente.
Ist immer gut in der Bildung.
Richtig. In der Bildung ist es tatsächlich gut, so in der schulischen Bildung ist es manchmal auch kontraproduktiv, kompetitiv ausgerichteten unternehmerischen Kontexten.
Kann man ja auch mit so einem Augenzwinkern versehen, sage ich mal.
Ja, ganz genau, richtig. Aber im Kern funktioniert das ja tatsächlich ganz gut, also einen wettbewerblichen Charakter dann auch einzuziehen.
Wir wollen ja nicht umsonst Zertifikate für bestimmte Dinge haben. Ja?
Ganz genau, also ich finde tatsächlich auch, es ist nichts Illegitimes, sozusagen Leistungsunterschiede ab einem bestimmten Level auch sichtbar zu machen. Es darf nur nicht demotivierend werden, also so zumindest die Grundsatzleistung reicht. Aber langer Rede, kurzer Sinn, das könnte, ist jetzt sicherlich weit gesprungen und ich könnte auch nicht sagen, ob es dieses eine Tool gibt, dass das so ist, weil also wir wissen recht gut, dass sehr, sehr große Unternehmen durchaus in ähnlichen Logiken und Infrastrukturen arbeiten, die sie aber unter gar keinen Umständen offenlegen. Also da reden wir über die großen Tech-Giganten, die ihre Transformationsprozesse durchaus, so sagt man, so begleiten lassen, aber da dringt ja nichts raus. Also sozusagen, also sie würden ja einen Teufel tun, das offen zu legen, weil damit natürlich auch so Transformationspotenzial nach außen dränge. Kann man gut verstehen. In dieser Welt funktioniert das nicht. Aber aus der Perspektive dessen, was eigentlich eine Lernschrittigkeit, gerade für erwachsene Lernerinnen und Lerner mit Routinen, Haltung, Einstellung, Wissen und einem persönlichen Mindset, was recht stabil ist, kann das tatsächlich etwas sein, was wirklich gut tragen könnte, vor allem losgelöst vom Lernort, Berufskontext.
Jetzt haben wir uns hier schon so ein bisschen cozy eingerichtet. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch hört bei euch da draußen. Es regnet mal wieder ein bisschen hier auf den Truck drauf. Ich finde es eigentlich ganz gemütlich. Ich hoffe, es stört euch nicht oder ihr hört es nicht zu sehr. Also wundert euch nicht, wenn es im Hintergrund ein bisschen prasselt und pratzelt. Das ist der Regen auf diesem wunderbaren Lab on Tour hier. Vielleicht nochmal so zum Abschluss so ein bisschen nochmal deine Einschätzung. Inwiefern wird KI in Zukunft auch eine verstärkte Rolle in diesen Bildungskontexten, auch natürlich in der beruflichen Bildung nachher spielen und welche Mehrwerte wird sie dann hoffentlich liefern oder welche Mehrwerte erhofft ihr euch auch vielleicht von euren Projekten, an denen ihr auch momentan schon arbeitet?
Also ich fange mal mit dem großen Ganzen an. Sie wird eine Rolle spielen. Also es kann man, ich glaube, das ist nun der uninnovativste Satz, mit dem man an solches Ende. Mit dem man einen solchen Podcast irgendwie mit der Klammer irgendwie und dem Frame enden kann. Das ist erstmal, also das ist mittlerweile fast Allgemeinplatz. Irgendwie können wir so sagen, so wird das tatsächlich sein. Ja. Die Frage ist, was ist es jetzt spezifisch? Ja. Ich glaube, es wird sich im Wesentlichen daran unterscheiden, ob wir uns KI-gestützt fremdsteuern oder selbst steuern. Und letztlich ist ja eine KI-Stützung immer ein Stück weit Fremdsteuerung, weil
zumindest so empfunden,
so empfunden wird. Die Frage ist nur, welchem Zweck dient das? Also ist es ein im Prinzip von außen gesetzter kommerzieller Zweck, dem ich mich erstmal gar nicht so richtig entziehen kann, entziehen will, bei dem ich einfach mitmache? Man muss so sagen, so etwas unsaubere Social-Media-Nutzung würde man so bezeichnen. Kann man trotzdem machen, das soll keine Wertung sein, aber das ist es erstmal. Ich glaube, die entscheidende Frage wird sein, wie sehr man bereit sein wird, ich denke, man sollte das sein, Ressourcen zu investieren, sich diese KI-Strukturen tatsächlich zunutze zu machen. Und das wird am Ende nur funktionieren über entweder bestehende Tools, die ich jetzt schon einbinde, die rennen mal über sowas wie ChatGPT oder Generatoren, die Antworten geben auf Fragen, die sonst mühselig entwickelt werden müssten, die ich entweder systematisch einbinde, aber gut reflektiere, das kostet Zeit und Geld, müssen wir uns gar nichts vormachen, oder tatsächlich bereit bin zu investieren, eigene Infrastrukturen aufzubauen. Und da haben wir sozusagen in dem Hochschulverbund, aus dem dieser Projektkontext auch stammt, dann durchaus auch die Lehrstühle vertreten, die entsprechende Expertisen haben, also gar nicht, um das vielleicht eins zu eins sofort zu tun, aber die, finde ich, so ein bisschen Querschnitt abbilden. Ich glaube, welche Kooperationsstrukturen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung und Hochschulen, also den Innovationsprozessen und aber auch den Tech-Firmen und Giganten gebraucht werden. Also ich glaube, man muss das ganz einfach in ein Stück weit marktwirtschaftlichen Kontext richten, in dem alle einander brauchen, voneinander profitieren können. Die Frage ist jetzt, welcher Zielsetzung man sozusagen das Rennen überlässt, wenn man so will. Ist es eher der informelle Konsum, damit auch stark kommerzialisierte Konsum, oder nutzen wir es für Bildungskontexte, machen uns aber die Mühe, das einmal zu entwickeln? Und das wird ein bisschen dauern, sozusagen. Und der richtige Startpunkt dafür ist noch nicht gesetzt, das muss man auch klar sagen.
Also da ist also noch Potenzial.
Da ist auf jeden Fall Potenzial und Luft nach oben. Ich glaube, so in diesen zwei Grundzügen ist das, und ansonsten, glaube ich, viel Explorationsraum, Trial and Error zulassen mit Blick auf Tools, die schon da sind, und offen genug dafür sein, auch zu entscheiden, vielleicht trägt das für uns gerade nicht, aber manches davon wird man instrumentalisieren können. Ich glaube, sowohl in Unternehmen als auch im privaten Leben und in Bildungskontexten allemal und offenes Visier. Also Angst ist sicherlich das falsche Einfallstor.
Lernen betrifft uns alle am Ende.
In der Tat.
Genau. Sehr gut. Cool. Vielen, vielen Dank. Ich hätte jetzt noch 1000 andere Fragen an dich, die ich mir jetzt für den Moment erstmal oder die ich erstmal zurückstelle. Vielleicht haben wir noch mal die Gelegenheit, in nächster Zeit darüber zu sprechen. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit, für deine spannenden Antworten. Und an euch da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Wenn ihr noch Fragen habt oder weitere Ideen, Anregungen, Wünsche zu diesem Thema oder auch zu weiteren Themen, die wir im Podcast behandeln können, dann meldet euch gerne, schreibt uns eine E-Mail oder packt es in die Kommentare. Wir leiten eure Fragen auch gerne nochmal weiter, wenn was kommt, und lassen die hier von den Experten beantworten. Und ja, damit haben wir tatsächlich die 5. und letzte Folge unserer spannenden Reihe Industrie meets Wissenschaft beendet. Das war die letzte Folge hier aus dem Lab on Tour. Die nächste Folge kommt dann wieder aus unserem Studio, gewohnter Umgebung in Sulzbach. Vielen Dank für deine Zeit nochmal.
Danke für die Einladung.
Danke euch fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.